Weise werden dürfen durch dein gutes Wort, dass wir dich kennenlernen dürfen und auch lernen, recht zu leben in einer Welt, wie sie wirklich ist und nicht, wie wir es haben wollen. Und dafür danke dir. Amen. Im Kapitel 11 geht es jetzt weiter. Ich nenne das Kapitel Freude an Gott und am Leben. Der Prediger ist ja ein bisschen einseitig, haben wir festgestellt, ein bisschen aufs Negative schaut er, aber schaut da nicht. Aber Kapitel 11 und 12, da geht es viel um Freude. Und ich habe so Untertitel, die ersten zwei Verse, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Da sagt er, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Das heißt, die zwei Verse sagt, er sagt, wirf dein Brot hin, säe reichlich, und dann sagt er, du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Du wirst eine reiche Ernte bekommen. Im 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Wer segenreich sät, der wird auch segenreich ernten. Wirf's Brot hinaus. Und wenn wir wenig hinauswerfen oder Falsches hinauswerfen, dann kommt Falsches zurück. Ich habe da auf den Zettel was aufgeschrieben. Irgendwer hat mir das einmal geschickt. Und zwar von der Tochter von Billy Graham, die Anne Graham, nach dem 11. September, nach dem Terroranschlag, war die in einer Talkshow. Und ihre Antwort habe ich sehr weise gefunden. Die Frage war nämlich an sie, wie kann Gott sowas zulassen? Das ist ja Wahnsinn. Gibt es jetzt noch einen Gott? Wie kann Gott das zulassen, so eine Katastrophe? In Amerika. Und sie schreibt natürlich über Amerika. Das kann man jetzt nicht alles übersetzen auf Österreich, aber vieles schon, das meiste. Sie hat auf die Antwort so gesagt, und das habe ich Ihnen aufgeschrieben. Sie sagte, ich glaube, dass Gott sehr traurig ist über das Geschehene, genauso wie wir auch. Aber die letzten Jahrzehnte haben wir in Amerika zu Gott gesagt, dass er aus unseren Schulen verschwinden soll. In der Politik soll er nichts zu suchen haben und er soll sich auch nicht in unser Leben einmischen. Gott ist ein Gentleman und drängt sich nicht auf, wo er nicht erwünscht ist. Wie können wir einen Segen erwarten, wenn wir von ihm verlangen, dass er verschwinden soll? Und dann, das ist jetzt natürlich ein bisschen amerikaspezifisch. Ich glaube, es begann mit Madeleine Mary O'Hare, die verlangte, dass das Gebet in öffentlichen Schulen verboten werden soll. Sie wurde übrigens ermordet. Und wir sagten, okay. Dann verlangten andere Politiker, dass die Bibel in unseren Schulen verboten werden soll, die uns sagt, dass wir nicht stehlen, töten, Ehe brechen sollen und uns ermutigt, den Nächsten zu lieben. Sie wurde verboten und wir sagten, okay. Dann war es Dr. Benjamin Spock, der ein Gesetz verlangt, nachdem es verboten ist, seine eigenen Kinder auf den Hintern zu klopfen, wenn es schlimm ist. Denn das zerstört ihre Persönlichkeit. Und so kam die antiautoritäre Erziehung. Und da wir den Experten ja gerne Glauben schenken, sagten wir, okay. Dann verlangte der nächste Politiker, dass unsere Töchter jederzeit abtreiben können, ohne ihre Eltern zu fragen oder mit ihnen drüber zu reden. Wir sagten, okay. Dann kam ein weiser Schuldirektor auf die Idee, Kondome an Teenager in den Schulen auszuteilen, weil Jungs sind nun mal Jungs und sie sollten Sex haben können, wann immer, wo immer und mit wem immer sie wollen. Und wir sagten, okay. Dann hatte jemand die Idee, Magazine zu drucken mit nackten Frauen, einfach um die Schönheit des Körpers zu schätzen. Wir sagten, okay. Der nächste ging einen Schritt weiter und fing an, Sex mit Kindern und Babys zu treiben und es im Internet zu veröffentlichen, damit jeder seine Freude daran haben kann. Und wir sagten, wir leben in einer freien Welt, jeder darf tun, was er für gut und recht empfindet. Dann brachte die Unterhaltungsindustrie Filme und Musik auf den Markt, voll mit Bosheit, Brutalität, Vergewaltigung, Drogenhandel, Selbstmord und satanischen Aktivitäten. Und wir sagten, okay. Und kaufen die Produkte, weil es ja nur zur Unterhaltung dient und sowieso niemand ernst nimmt. Und heute wundern wir uns, warum unsere Kinder kein Gewissen haben, warum sie nicht mehr unterscheiden können zwischen richtig und falsch und warum es sie kalt lässt, wenn ein Klassenkamerad ermordet wird. Könnte es sein, wenn wir mal nachdenken, dass es etwas mit dem Wort Gottes zu tun hat, wenn er sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist eine sehr kluge Antwort. Was der Mensch sät, wird er letztlich ernten. Ob gut oder böse, ob viel oder wenig. Der zweite Punkt. Das Rätsel von Geburt und Wiedergeburt. Wir lesen im Vers 5. Ich will jetzt übrigens nicht Vers für Vers gehen, weil in den nächsten Verse schreibt der Prediger über Geburt, über Jugend, über Altwerden und über den Tod. Und ich nehme jetzt diese Reihe her, von der Geburt bis zum Tod, und lege das jetzt so aus. Okay, nur damit ihr wisst, warum wir nicht Vers für Vers gehen. Im Vers 5 sagt er, wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gott nicht, das alles, das er wirkt. Und es ist faszinierend. Er sagt, der Wind ist ein Rätsel. Noch was ist ein Rätsel? Nämlich das ungeborene Kind, wie das im Leib der Mutter heranwächst, ist auch ein Rätsel. Er vergleicht Wind und das natürliche Kind im natürlichen Mutterleib. Es ist deshalb interessant, weil im Johannes Kapitel 3, im Neuen Testament, redet Jesus von der neuen Geburt, von der Wiedergeburt. Jeder Mensch, der zu Gott gehört, der zu Christus gehört, ist wiedergeboren aus dem Geist. Und er vergleicht die Wiedergeburt auch mit dem Wind. Und im Johannes Kapitel 3 und Vers 6 bis 8, da sagt Jesus, was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Das ist die natürliche Geburt. Das ist das Kind im Mutterleib, das ist Fleisch. Aber was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das ist die Wiedergeburt. Das ist, wenn ein Mensch neu geboren wird, wenn er gläubig wird, wenn er umkehrt zu Gott, wir werden darüber noch reden. Und dann sagt er, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Er sagt übrigens nicht, es war hilfreich, von Neuem geboren zu werden. Es war extrem hilfreich. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann sagt er, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird, der Wind. Und beim Prediger lesen wir, wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht das Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gott nicht. Das ist interessant, der Wind, ich habe mir ein bisschen was gelesen, der Wind wird zwar wissenschaftlich erforscht, aber zum Beispiel der Monsune, die Passatwinde, die gehören zu den großen unerklärlichen Phänomenen des Klimas heute. Man weiß, wie das entsteht, aber man weiß nicht, warum es immer wieder entsteht. Warum sich die Druckunterschiede nicht ausgleichen, ist ganz interessant. Beim Entstehen des Menschenkindes ist es ähnlich. Wir haben heute genaue Fotografien von der Entwicklung vom Fetus, speziell vom dritten Monat an bis zur Geburt. Aber die ersten zwei Wochen sind ein komplettes Rätsel. Wissenschaftler wissen nicht. Sie können zwar sagen, irgendwas Geschichte, aber sie wissen nicht genau was. Es ist ein Rätsel. Und genauso ist die Wiedergeburt ein Rätsel. Keiner kann es erklären. Aber wisst ihr, was geschieht? Da sitzt der Mensch drinnen, es geschieht oft, gerade in so Sachen wie da, und auf einmal merkst, das ist nicht der Hans-Peter, was redet, oder der Gerhard, oder der Heli. Gott redet zu mir. Und du spürst auf einmal, jetzt geschieht was mit mir. Und du wendest dich an Gott und wirst wiedergeboren. Das ist ein Wunder. Das ist ein Rätsel. Dann das Dritte, was er anspricht in diesem Kapitel, ist, denke an Gott in deiner Jugendzeit. Und ich möchte mit euch lesen, Verse 9 und 10 und in Kapitel 12, die Verse 1 und 2, habe ich gerade dazu geschrieben. Da sagt er im Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Und dann sagt er im Kapitel 12, Vers 1, und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und so weiter. Wisst ihr, wie das klingt? Das klingt ein bisschen so. Da sagt er, Jüngling, freu dich, tu, was du willst, erfreu dich an allem, was deine Augen sehen, aber weißt du was? Am Ende, da mache ich dich nieder. Doch wisse, dass um diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft zieht. Am Ende wird es dir schlecht gehen. Hölle, Verdammnis. So habe ich den Vers viele Jahre gelesen. So auf die Art, wie wenn er das erste nicht ernst macht. Ja, gefreut ihn, ne? Aber das Endresultat wird eine Katastrophe. Aber warte was, das Wort denn ist eigentlich nicht ganz gut. Es ist eigentlich ein Wort und. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Er sagt, freue dich an deiner Jugendzeit und wisse, Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Beides gehört zusammen. Und um wahre Lebensfreude zu haben, müssen wir Gott und sein Gericht einbeziehen in unser Leben. Das klingt vielleicht unlogisch, ist es aber nicht. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel sagen. Ich nehme das Auto fahren. Es mag viel lustiger und gaudiger erscheinen, wenn ich mit meinem Auto mal dumm fräse und keine Regeln beachte. Alle Straßengesetze ignoriere. Sag mal, warum soll ich rechts fahren? Jetzt sagt mir der Heini wieder, da soll ich rechts fahren. Warum kann ich nicht links fahren? Ich bin ein freier Mensch. Warum soll ich da nur 60 fahren? Ich kann 150 fahren. Sag's eng. Warum soll ich nichts trinken, wenn ich fahren? So eine blöde Regel. Und gestraft will ich auch noch, wenn ich es tue. Und nicht wenige ignorieren die Regeln auf der Suche nach Abenteuer und richtigen Spaß. Manchmal kommt man durch und manchmal geschieht eine Katastrophe. Es ist dann so, wenn der Führerschein weg ist, was viel Geld kostet und Unannehmlichkeiten, und dein Auto dann Schrott ist, für das du deine ganze Lehrlingszeit gearbeitet hast, oder noch schlimmer, was auch schon öfter passiert ist, wenn dein Freund dabei drauf geht, dann ist es auf einmal mit dem Spaß vorbei. Die Regeln, nämlich die uns gegeben sind zum Autofahren, dienen, damit wir wirklich langhaltig eine Freude am Autofahren haben können. Und wer diese Regeln nur missachtet, erntet keine Freude, sondern sehr oft eine Katastrophe. Es ist ähnlich zum Beispiel mit den Umadumschlaufen. Mit anderen Buben und Dirndler. In der Jugend, und ich bin kein bisschen gescheiter gewesen, sagt man, ja, ich möchte so viele Freundinnen wie möglich, ist ja cool. Die Dirndler ist auch akzeptiert. Erwachsene und Jugendliche sagen da, ja, nein, nur mit einer schlafen und nur mit der, was ich geheiratet habe, du bist ja vom Mittelalter. Aber das war witzig, vor 15 Jahren war ich in England und da haben wir so einen Schuleinsatz gemacht. Und das Thema war Sex. Sex war das Thema, was wir da gehabt haben. Und das waren alles so 17-Jährige. Das waren nur Burma. Haben wir ein bisschen drüber geredet. Da ist ein Bub aufgestanden und hat gesagt, nein, ihr seid sehr wurscht, Wachköpfe. Ich bin 17 und ich habe schon mit 20 verschiedenen geschlafen. Ich habe gesagt, allerhand, bist flott unterwegs. Nachher habe ich gesagt, jetzt bist 17, möchtest du vielleicht später einmal heiraten, habe ich dann gefragt. Dann hat er gesagt, ja, eigentlich möchte ich schon heiraten. Dann habe ich gesagt, wie alt möchtest du sein, wenn du heiratest? Dann hat er gesagt, ja, so mit 25, 30, wenn ich jetzt schon lieb alt bin. Dann habe ich gesagt, du, wenn du mit 25 heiratest, dann schaffst du locker noch 30, bis du stehst. Nachher bist du bei den 50. Ja, nicht schlecht. Nachher möchtest du heiraten, möchtest du gerne eine Frau heiraten, die was mit 50 verschiedenen Männern geschlafen hat. Und mit ihr dann den Rest von Leben verbringen, mit deiner Ehefrau. Dann hat er ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, nein, ich meine, mit dich, was ich noch, die, was ich noch heirate, die war schon gut, wenn sie eine Jungfrau war. Dann habe ich gesagt, was hast du in Mathematik? Weil beim Rechner hat es die sauber. Ich meine, so, da ist ein Sprung in den Disketten. Irgendwas stimmt da nicht. Wie kann ich erwarten, dass ich mit 30 eine Jungfrau kriege, wenn ich froh bin, mit 50 schlafe? Da bleibt ja keiner mehr über. Aber wisst ihr was? Das klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber es denken viele ein bisschen ähnlich. Ich muss auch sagen, leider bei der Hannelore und bei mir, wir haben nicht auf unser Gewissen und nicht auf Christen gehört. Die Hannelore war kein Christ, wie ich es kennengelernt habe. Die später einer waren, trotz mir. Aber vor ihrer ersten Freundschaft hat sie Gewissensbisse gehabt. Dann hat sie halt eine Freundin gefragt, ja, was machst du, ist das schon richtig? Und die hat gesagt, ja sicher, das tut jeder. Ich denke, okay, dann wird es wohl so sein. Ich habe alles gewusst, der Gottlieb, der Gerhard hat mir alles erzählt. Aber ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, nein, das ist Spaßtöter. Und heute sind wir jetzt schon 18 Jahre verheiratet und wir sind Gott sehr dankbar. Und Wunden sind alle verheilt, Vergebung ist. Aber wisst ihr was, die Narben nehmen wir mit ins Grab. Weil du triffst den und weißt, der hat auch mit dir geschlafen. Sie trifft den und weißt, der hat auch mit dir geschlafen. Und weißt du, wenn dir das nichts ausmacht, dann musst du fragen, ob du deinen Partner überhaupt liebst. Die Narben nimmst du mit ins Grab. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, wo Menschen mehr verletzt werden, als wie in diesem Bereich. Und es macht mir immer ein bisschen zornig in die Fernsehfilme, wo da vorgegaukelt wird, dass du eine Affäre nach der anderen haben kannst und dann fängst du einfach ganz neu an. Das ist eine Lüge und wir wissen es. Aber ich habe eine Frage an dich, weißt du, deine Kinder? Du bist deinem Kind die Wahrheit schuldig. Das ist kein Gaudi. Wir verursachen wahnsinnige Schmerzen. Und wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Erfreue dich am Leben. Aber weißt du, was Gott da sagt? Bezieh mich mit ein. Dann hast du nämlich wahre Freude. Gott und Freude gehören zusammen. Gott ist kein Spaßtöter, sondern er ermöglicht erst, dass wir überhaupt ein Leben in Freude leben können, auf dieser Erde, so wie sie ist. Das Zweite, Christus und sein Wort ist aktuell für junge Menschen. Es ist mir so ein Anliegen, einfach der Welt zu zeigen, dass Jesus jemand ist, den jeder Mensch braucht, weil Jesus heute lebt. Und Jesus Christus hat die Antwort für den 25-jährigen Spitzensportler und für den 30-jährigen Piloten, genauso wie für die 40-jährige Witwe. Und das ist uns Anliegen am Dauernhof. Wir haben hauptsächlich junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren. 80-90% gesunde Leute, was auch in der Welt stehen. Und es ist so gut zu sagen, wenn man als Christ ist, man kann spannende Dinge da. Man kann professionell sein. Man kann lustig sein. Man kann sich sportlich und elegant anziehen. Man kann ganz normal leben. Man kann stolz sein, zu Jesus zu gehören. Was gefällt mir bei unseren drei Kindern, die sind alle drei stolz auf dem Dauernhof. Und ihre Freunde auch. Die nehmen uns alle mit und sagen, das ist unser Platz. Sind stolz drauf. Das bereitet mir wahnsinnig Freude. Nicht, weil wir es ihnen sagen, ist einfach so. Die Gemeinde Jesu ist nicht nur für Kinder, Kreise und Erwachsene, weil sie mit dem Leben nicht zurechtkommen, sondern für jedermann. Ich war gerade jetzt letzte Woche in München, 3 Tage. Sportler ruft Sportler, Kongress, Vorbereitungswoche für die Fußball-WM nächstes Jahr. Sportler aus der ganzen Welt bereiten sich vor, die was Jesus kennen, um den Spitzensportlern von Jesus zu erzählen. Wer die Bibelarbeiten dort macht. Und es ist eigentlich ermutigend zu sagen, welche Leute das dabei sind. Bernhard Lange zum Beispiel, unser Golfplatz, Bernhard Lange Golfplatz, ist ein ganz ein hingegebener Christ, der ein Anliegen hat, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und einer der besten Golfspieler der Welt. Sein Betreuer, der Hermann Göring, ein ganz lieber Kerl, den ich dort getroffen habe. Es ist schön zu sehen, dass solche Leute brennen für Christus. Und darum sagt er, denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ich habe gestern unsere Studenten gefragt, wie viel von ihnen haben Jesus kennengelernt unter dem 10. Lebensjahr? 90%. Denn je älter du wirst und du Jesus nicht annimmst, desto härter wird dein Herz. Es wird immer schwieriger, sich an Christus zu wenden, weil der angejahte Stolz hat sie in die Seele gefressen. Dann das nächste, das vierte, erwachsen sein und alt werden. Da sind jetzt die meisten Fans dabei. Kapitel 11, Vers 8. Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Und dann lesen wir im Kapitel 12, Vers 1, denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und so weiter. Jetzt fangen wir in Vers 8 an. Vers 8. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen. Wenn du Christ bist, dann hast du hier ein Gebot. Du sollst dich in allen Jahren deines Lebens freuen. Das ist ein Gebot. Manchmal fällt es Christen über das Alter werden schwer, sich zu freuen. Das hat mehrere Gründe. Man beobachtet Leid, Schmerz, Tod und das kann einen schwermütig machen. Es wird einem bewusst, wie viele Menschen nicht an Jesus glauben und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das kann ich depressiv machen. Man wird sich mehr bewusst, der furchtbare Zustand dieser Welt, wenn man jetzt Pakistan hernimmt und Insta, oder? Wie kann das so gehen? Und man wird kritisch und negativ. Und ich kann das verstehen, wenn ein Christ schwermütig wird. Früher habe ich mir auch ein bisschen einmal so eine Zeit gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, wo man ein reifer Christ ist, nachher muss man schon ein bisschen ernst sein. Aber weißt du, das ist ein völliger Blödsinn. Weil weißt du, was das ist, was dem viele Außenstehende sagen? Die sagen, ah, das ist ein Christ, das weiß ich, der redet aber über Jesus. Aber weißt du, das ist so ein ernster Typ geworden. Also bevor ich so wäre, tue ich lieber das meiste ignorieren, Hauptsache in der Gaudi. Das ist das Bild für vielen Außenstehenden über Christen. Dann denken die Christen, das sind die Ernsten, aber wir haben ihn sogar die. Dabei das Wort Gottes sagt etwas völlig anderes. Das Wort Gottes sagt, freue dich an allen Jahren deines Lebens. Im Philipper 4, Vers 4 sagt Paulus, freue dich im Herrn alle Zeit. Und falls es überhascht hat, sage ich es noch einmal, freue dich. Freuen dürfen wir uns. Und das Denken ist aber leider vielen Menschen fremd. Da denken sie, ja, gläubig und Gaudi haben ist als wie Eis und Feuer. Wie einer mal gesagt hat, er hat gesagt, du weißt was, ich bin in der Kirche gewesen und ich bin gar nicht deprimiert. Allerhand. Oder einer sagt, du, heute war ich auf so einer Feier, da waren alles Christen und es war lustig. Das gibt es auch nicht. Es ist so, natürlich gibt es introvertierte, zurückgezogene Christen. Und natürlich gibt es gesetzliche Christen, das sind hässliche Christen, es ist ja so. Aber ich muss Ihnen gerade sagen, ich kenne auch genug introvertierte und unattraktive Nicht-Christen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ich habe noch nie gehört, wenn man jetzt über einen Introvertierten, der was ich so zurückgezogen, der was ich ein bisschen zurückgezogen lebt, ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ja, weißt du, der ist ein bisschen komisch, weil der hat Jesus nicht. Habe ich in der Welt noch nie gehört. Aber weißt du, was ich schon oft gehört habe? Ja, der ist ein bisschen komisch, weißt du, ein bisschen einen religiösen Dick. Das hört man dauernd. Das ist interessant. Wenn ein ungläubiger Mensch, ein Ungläubiger, depressiv, zurückgezogen und schwermütig ist, dann sagt man, ja, ist halt so. Aber wenn ein Christ depressiv, zurückgezogen und schwermütig ist, ja, dann ist er, weil er einen religiösen Dick hat. Ganz interessant. Es muss uns bewusst sein, wenn ein Mensch, der was sich schwer tut, der was mit einer Depression leidet oder schwermütig ist, wenn so ein Mensch gläubig wird und zum Glauben an Christus kommt, seine Schuld abladen kann, dann kann in dem Menschen Heilung entstehen. Aber er wird nicht über Nacht ein fröhlicher Mensch. Das ist ein völliger Blödsinn, so etwas zu denken. Und wisst ihr, warum unter Christen in der Gemeinde Jesu, in der Kirche, viele Menschen zu Hause sind, die was in der Gesellschaft nicht so anerkannt sind, in der populären Gesellschaft. Wisst ihr warum? Weil die christliche Gemeinschaft oft die einzige Gemeinschaft ist, die diese Menschen annimmt, akzeptiert und sie liebt. Wo sollten sie sonst hingehen? Und ich muss auch sagen, wenn eine christliche Gemeinschaft nur aus Elite-Menschen besteht, schön, reich und populär, dann ist es eine schlechte Gemeinde. Weil in jeder Gemeinde muss ein Heim sein für die Menschen, mit denen das Leben nicht so gut gespielt hat. Wenn du das Neue Testament, wir werden das dann im Evangelium sehen, der Herr Jesus ging in erster Linie zu Menschen, die in der Gesellschaft nichts gegolten haben. Zu den Prostituierten, zu den Leprakranken, die Steuereintreiber, die Witwen und die Waisen. Ich habe eine Frage. Und die Frage ist jetzt nicht jetzt Kirchengemeinde Schladming oder Ramsau oder Rormus Rormus gehört ja dazu, oder Orch, was weiß ich. Ich frage jetzt von deiner Familie, Mann, Frau, Kinder. Ich rede jetzt über deinen Bibelkreis, über deinen Gebetskreis. Kann sich eine Frau, die was mit vielen Männern geschlafen hat, und man weiß, jeder weiß, aber die noch was nach Antworten sucht, kann sich die bei dir wohlfühlen? Oder wie Greta, das ist ja so eine. Oder kann sie sich wohlfühlen bei dir? Die Frau, die samaritische Frau, im Johannes Kapitel 4, glaube ich, ist es, am Brunnen, wo Jesus hinkam und gesagt, 5 Männer hast du gehabt, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ihr Problem war nicht Unmoral. Sie war hungrig nach Leben und sie hat es in Beziehungen gesucht. Aber kann sich so eine Frau bei dir wohlfühlen? Kann sich ein Homosexueller, der was darunter leidet, kann sich der in deiner Familie, in deinem Bibelkreis, in deiner Gemeinde wohlfühlen? Kann sich ein Fremdarbeiter oder Opfer der Türkei oder von Albanien, kann sich der wohlfühlen bei dir? Fühlt sich eine Witwe bei dir geliebt und zu Hause? Wenn wir diese Frage mit Nein beantworten müssen, dann müssen wir Buße tun. Weil dann ist was falsch gelaufen in unserer Gemeinschaft. Dann sind wir eine Elite-Gemeinschaft geworden. Und die Gemeinschaft ist nicht die, was Jesus uns vorgelebt hat, sondern genau das Gegenteil. Und wisst ihr was, wenn dann Außenstehende sagen, na schaut einmal die Christen an, was da für ihre Typen dabei sind und sich auch hauen, wisst ihr was, dann dürft ihr uns wissen, Gott freut sich und du dürfst dich auch freuen. Die Menschen gehören zu uns, die was in der Welt nicht schaffen. Im 1. Korinther 1, 25 bis 29, lesen wir klar. Da sagt Paulus, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach der Welt, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Nicht viele, das heißt nicht, dass keine dabei sind. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Klugen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, damit das, was ist, zunichte wird, damit sich vor Gott kein Mensch räume. Aber die Botschaft Gottes an uns ist, uns zu freuen am Leben. Und er mahnt, was er sagt. Und Christen, die die Freuden dieses Lebens missachten, na, das ist in der Welt, das brauchen wir Christen nicht. Die, was sich von der normalen Gesellschaft zurückziehen, die, was so geistliche Besserwisser werden, ist kein Zeichen der Geistlichkeit, sondern so ein Christ soll zur Buße geleitet werden, er braucht Hilfe und Heilung. Ist keine Geistlichkeit, ist Ungeistlichkeit. Ja, letzte Woche, das der was mit Bernhard Langer, der Freund und Betreuer, hat mir gut gefallen. Ich habe mir das gleich kurz aufzeichnet. Hat er gesagt, das ist ein falsches Bild von Mission. So sehen das einige Christen, gar nicht wenige. Was würde ich das sagen? Da ist die böse Welt, das sind die Ungläubigen, die Ungerechtigen, die Bösen, die was Jesus nicht kennen. Und da sind die Christen, die Erlösten. Die Gläubigen, gerecht gesprochen, das stimmt ja. Man ist gläubig und gerecht. Aber die haben sich ein bisschen angesondert. Und was Christen deren, die laufen ab und zu, laufen so in die Welt, schauen, dass sie anfangen und dann bringen sie ganz schnell wieder zurück in ihre Welt. Das ist ein falsches Bild von Mission. Wisst ihr, was das richtige Bild ist? Und übrigens noch eins. Das Kreuz gehört natürlich zu den Christen. Das ist falsch. Jesus Christus ist nicht für die Gemeinde gestorben, sondern für die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das rechte Bild von Mission. Und zwar, das ist die Welt. Christus ist für die Welt gestorben, für alle Menschen, ohne Ausnahme. Und wir Christen sollen ganz normal in der Welt leben und die Menschen lieben, die was mit uns leben. Den Menschen entgegenkommen, die was deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Gäste sind. Das sind die Menschen, mit denen wir leben. Und die dürfen wir lieben. Das ist wahre Mission. Dann gehen wir weiter bei unserem Zettel. Heli, wenn du noch mit drauflegst, bitte. Jetzt, wenn wir uns freuen sollen, müssen wir uns natürlich bewusst sein, schwere Zeiten werden kommen. Und zwar lesen wir Kapitel 12, bitte Verse 1 bis 5. Prediger 12, 1 bis 5. Denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Bevor sich verfinstert die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. An dem Tag, jetzt müsst ihr gut mitlesen oder gut hören, vielleicht hört es aus, um was es geht. An dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden, wenn sich Verfinsterte durch die Fenster sehen und die Türen zur Straße hin geschlossen werden, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme, und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg und der Mandelbaum steht in Blüte und so weiter. Das ist eine humorvolle, poetische Beschreibung von einem Menschen, der was alt wird. Und zwar, das eine ist, die Wächter des Hauses zittern. Das sind die Hände. Die Hände fangen zum Zittern noch ein bisschen, gell? Dann das nächste ist, die starken Männer krümmen sich. Das heißt, du kriegst Ohrhaxen. Fierst halten nicht mehr, wer mehrt. Die Müllerinnen sind wenig geworden, die Zähne fallen aus. Die durch die Fenster schauen, verfinstern sich, man sieht nicht mehr gar viel. Die Türen zur Straße hin werden geschlossen, du hörst nicht mehr viel. Und das Geräusch der Mühle wird immer dünner, die Stimme versagt auch noch. Vor der Anhöhe fürchtet man sich, jeder Hügel, der dritte Stock wird zur Anstrengung. Und Schrecknisse sind auf dem Weg, selbst das Einkaufen und normale Dinge zu tun, macht einem bereits Sorgen. Das ist die Beschreibung von Menschen, die was alt wird, und es ist ja so. Es bleibt ihnen so nicht aus. Junge Leute lachen natürlich, aber ein paar von uns wissen ja schon, wie es so ein bisschen geht, gell? Natürlich versuchen wir halt das zu verhindern, so gut wir können, hinauszuzögern. Medizin kann Gelenke ersetzen, der Zahnarzt, wenn du genug Geld hast, macht die Zähne rein. Augenarzt gibt es auch, Hörgeräte auch. Aber es ist nur Verzögerung. Früher oder später holt es uns ein. Und er sagt, das ist die Schwere am Altwerden. Und das ist kein Gaudi. Es ist echt kein Gaudi. Man sieht es an Menschen, dass es schon schwer ist. Heute habe ich die B.O. Paulin wieder besucht im Altersheim. Auch wenn man so Dauling sieht und mag sich nicht mehr rühren und rest gleich noch, denkt man sich, ja, es ist nicht leicht. Es ist schon schwer. Und das ist das körperliche Schwinden, das was einfach da ist. Und der Prediger beschreibt es zwar humorvoll, aber recht graut. Und dann ist beim Altwerden noch was Zweites, nämlich die Lebenserfahrung. Man wird verletzt, man wird enttäuscht, und so wird man manchmal auch ein bisschen bitter. Und die größten Schmerzen sind die, was man sich selber zufügt. Ich habe gestern den Ferchel Franz angerufen, bei der Danksagung, was wir in der Ramsau haben, bei der Ramsau Danksagung, was der Gossner geschrieben hat, da ist ja der vierte Punkt, sagt ein Sprichwort, der Ehestand ist auch ein Wehestand. Freilich ist es auch, dass der Mann das Weib nicht lieb hat oder sie den Mann nicht und nicht einerlei Sinns haben. Wenn immer der Mann rechts und das Weib links zieht, wenn immer eins des anderen Fehler sieht, anstatt es mit Liebe zuzudecken, Da ist freilich Gottes Segen nicht. Und alle Achtung und Liebe der Menschheit weichet, Unzufriedenheit, Kreuz und Leiden kehren dafür ein. Und solche Leiden machen sich die Eheleute selbst. Anders ist es aber, wenn Gott das Kreuz schickt. Das ist aber leicht zu ertragen, weil er nie mehr auflegt, als man ertragen kann. Das selbst auferlegte Kreuz ist schwerer zu ertragen und verbittert oft alle Tage. Und das stimmt genau. Das, was wirklich schwer ist, ist meistens selbst auferlegt. Und wenn wir uns was selbst auferlegt haben, möchte ich ermutigen, das zu tun. Im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 lesen wir: All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus hat gesagt, sorget euch nicht um morgen, der heutige Tag hat Plage genug. Es ist so, ein Omasen, wenn wir da schon waren, ist ein Lastentier. Die Omasen ist ein erstaunliches Tier. Sie kann das 20-fache vom eigenen Körpergewicht tragen. Das ist ganz schön viel. Aber wenn du mit deinen Schuhen auf eine Omasen draufsteigst, ist sie zerquetscht. Das ist ihr zu viel. Weil sie ist nur gemacht für das 20-fache. Und weißt du was? Der Mensch ist nur geschaffen, die Sorge von heute zu tragen. Sobald du die Sorge von gestern und von morgen mitträgst, wird es dich erdrücken. Du bist dazu nicht gemacht. Sorget euch nicht um morgen, sagt der, der uns gemacht hat. Der heutige Tag hat Plage genug. Wir müssen das ernst nehmen, sonst werden wir erdrückt und bedrückt durch dieses Leben gehen. Und wisst ihr, Christ ist ja auch so gemacht, dass er die Lasten der anderen trägt. Wenn zum Beispiel ein Flugzeug gebaut wird, dann nehmen sie das leichteste Material, damit das Eigengewicht vom Flugzeug möglichst gering ist, damit viele Passagiere mitfliegen können. Das ist der Sinn von Passagierflugzeug. Viele Christen haben so viel Eigengewicht, dass sie sonst nichts mehr tragen können. Und wisst ihr, warum sie so viel Eigengewicht haben? Weil sie Sorgen nicht abgeben. Sie quälen sich dauernd mit den Sorgen von morgen und mit den Vorwürfen von gestern. Und damit haben sie so viel Eigengewicht, dass sie niemand mittragen können. Und das ist die Lösung, die Christus uns gegeben hat. Dann noch das letzte, die nächste Seite, der Tod. Das machen wir nur ganz kurz. Im Kapitel 12, Vers 6 bis 8. Prediger 12, 6. Bevor die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Das ist der Tod und er beschreibt ihn poetisch und er sagt, der biologische Teil, das Stück Fleisch, das kehrt zur Erde zurück. Aber der Geist, das Herz des Menschen, das kehrt zu Gott zurück. Und wenn du bei Gott bist, entweder die Erlösten gehen ein in die Herrlichkeit Gottes und die Verlorenen kommen ins Gericht Gottes. Aber zu Gott kehren alle zurück. Und dann noch das Letzte, das Endergebnis des Ganzen. Machen wir jetzt relativ schnell. Ein paar Minuten noch. Holt es noch aus? Ein paar Minuten, dann sind wir fertig. Prediger 12, Vers 9. Darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und verfasste viele Sprüche. Nur ganz kurz da, und zwar Salomon, der höchstwahrscheinlich dieses Buch geschrieben hat, in den jungen Jahren hat Salomon die Sprüche geschrieben, hat dem Volk Weisheit gelehrt. In den mittleren Jahren ist er in Sünde gefallen, 1000 Frauen gehabt, in eine Bauwut verfallen, hat Gott missachtet und am Ende des Lebens hat er zurückgefunden zu Gott und dann hat er Prediger geschrieben. Und er lehrte das ganze Volk seinen Weg zurück zu Gott. Und wisst ihr, was die Lehre daraus ist? Dem ganzen Volk. Seine Sünde ist auch vor dem ganzen Volk geschehen. Darum musste seine Buße auch vor dem ganzen Volk geschehen. Damit, wie der Matthew Henry sagt, das Heilmittel muss gleich umfassend wirken wie zuvor das Gift. Das heißt, wenn du in Sünde gefallen bist, musst du mit den Menschen umgehen, die betroffen sind. Und bei ihm war es das Volk. Und dann Vers 10 bis 12. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Was er da sagt, ist drei Dinge. Erstens, das Gehörte sind Worte der Wahrheit. Das ist nicht nur die persönliche Meinung, die er da weitergegeben hat, das ist Wahrheit. Er schreibt Worte aufrichtig niedergeschrieben, Worte der Wahrheit. Und zweitens sagt er im Vers 11, sie sind gegeben von einem Hirten. Und wer kennt nicht Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte gibt die Worte. Denn im 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das sind nicht nur irgendwelche Worte, die wir da lesen, das sind Gottes Worte. Es ist von ihm gegeben, vom Hirten. Und er ist manchmal humorvoll und das soll immer auch sein. Aber vor allem ist es Wahrheit. Und ich glaube, der Grund, dass einige von euch über die 3 Jahre immer kommen, ist, ihr habt es erkannt, ja, das Wort Gottes kann humorvoll sein, aber viel wichtiger, ich habe erkannt, die Bibel ist die Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Das Zweite, höre nicht nur auf das Wort, sondern tue, was es sagt. Es ist leider oft so, dass man zuhört und sagt, ja, das stimmt. Das ist echt so. Und dann dreht man sich um und vergisst, was man gesehen hat und was man gehört hat. Der Winston Churchill hat gesagt, der Mensch stolpert ab und zu über die Wahrheit, aber meistens hebt er sich selbst wieder auf und geht weiter. Und das ist leider eine traurige Tatsache. Und er sagt, tu, was es sagt. Ich möchte nur Jakobus lesen. Ich habe es eigentlich da aufgeschrieben, die Stelle. Jakobus Kapitel 1, da sagt er, Jakobus 1, 22 bis 25, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der einen natürlichen Gesicht in seinem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat gleich wieder vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, und dann geht es so weiter, der erlebt die Wahrheit. Also sei nicht nur Hörer, sondern Täter. Und das Dritte, anerkenne die Einzigartigkeit der Bibel, des Wortes Gottes. Er sagt ja, das ist, ich früher habe ich mir auch gedacht, der Vers taugt mir voll. Vers 13, das Endergebnis, im Vers 12, darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende, viel Studieren ermüdet den Leib. Und man denkt, das passt mir genau, Bibel lesen, das ermüdet den Leib, ist nicht gut. Aber wisst ihr, was der Salomo sagt? Salomo sagt, Freunde, ich habe die letzten 30, 40 Jahre alles durchforscht, was es in dieser Welt zu erforschen gibt, unter der Sonne. Ich bin müde geworden vom Forschen und ich habe zurückgefunden zu meiner Quelle, zu Gott. Und er sagt, lasst euch nicht verführen mit allem, was diese Welt euch bietet. Kommt zu mir, zur Quelle des Lebens. Und wisst, die Welt hat halt viel zu bieten. Ob das fernöstliche Religionen sind, ob das transzendentale Meditation ist, ob das Qigong, Reiki oder Feng Shui oder Kung Fu oder was weiß ich, was so es gibt. ob das Scientology ist, wisst ihr was? Falls du eine dieser Bewegungen versäumst, brauchst du nicht gar so viel draus machen. Nächstes Jahr gibt es eine neue. Es ist wirklich nur vorübergehend. Und es gibt immer was Neues auf dem Markt. C.S. Lewis ist übrigens ein hochintellektueller Mensch, war er. Der hat einmal gesagt, jede Religion, jede Ideologie, jede Philosophie, außer dem wahren Christentum, nicht das verschüttete Christentum, was die meisten kennen, das wahre, ist wie ein starkes Eigenschaftswort ohne Hauptwort. Das ist so. Du sagst zum Beispiel, gewaltig! Und dann fragt, was? Das weiß ich auch nicht genau, aber gewaltig. Und er sagt, jede Ideologie, Philosophie, all die Angebote, die es gibt im New Age, das sind Titelseiten, das sind grobe Eigenschaftsworte, herausragende. Nur ein Problem, es gibt kein Hauptwort. Es gibt kein Objekt. Und das ist, wo die Bibel und Jesus Christus so anders ist. Wisst ihr, was die Ideologien sagen? Das ist ja nicht alles schlecht und es ist nicht alles falsch, was in diesen Dingen gelehrt wird. Aber nur eins, sie halten dich davon ab, zur Quelle des Lebens zurückzukehren. Und einer meiner Lieblingsverse, Jeremia 2,13, sagt Gott, zweifach Böses habt ihr begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers habt ihr verlassen, um euch Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ihr seid weggegangen von mir, die Quelle des Lebens. Und ihr sucht Antworten in Zisternen voller Risse. Die werden euch nie zufrieden machen. Warum kommt es nicht zurück zu mir, sagt Jesus. Und darum, und damit möchte ich dann schließen, hängt das noch dazu da. Was soll jeder Mensch tun? Letzten zwei Verse. Vers 13 und 14. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Das soll jeder Mensch tun. Und wisst ihr, was Gott heute zu dir und zu mir sagt? Ich habe es da aufgeschrieben. Ich kenne nicht euch, Frank. Ich weiß auch nicht, wo du stehst. Es kann sein, dass du Jesus Christus noch nicht kennst. Dann lass dir bitte das heute Abend von Gott sagen. Gott sagt zu dir ganz persönlich. Er sagt, Hans-Peter, Franz, Fritz, Karl, Brigitte, wer immer, ganz egal wer, ganz persönlich. Er sagt, mich, den lebendigen Gott, hast verlassen. Das ist deine Sünde. Und die Sünde wird dich letztlich vernichten, wenn du sie nicht bei mir ablädst. Das Gericht wird kommen. Du bist für dein Handeln verantwortlich. Und er sagt, erkenne deine Sünde und kehre zurück zu mir. Komm wieder zu mir. Komm heim. Diesen Willensakt nennt die Bibel Umkehr zu Gott. Zu Gott hinkehren. Matthäus Claudius hat gesagt, zerbrich den Kopf dir nicht so sehr, zerbrich den Willen, das ist mehr. Es ist eine Willensentscheidung zu sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir. Und nur so wird ein Mensch Christ. Und ich möchte für jene unter uns, die vielleicht den Herrn Jesus noch nicht kennen, ein Gebet sprechen. Ich habe es ihn formuliert. Und jeder, der möchte, kann das in seinem Herzen mitsprechen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du jetzt zu ihm kommen. Zur Quelle des Lebens. Lass die rissigen Zisternen. Sie werden dir nie Zufriedenheit geben. Geh zurück zur Quelle. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, Ich habe deinen Ruf an mich gehört und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich oft vergaß und nicht an dich dachte. Ich habe mich von dir abgewandt und ich ging meine eigenen Wege. Du aber hast mich nicht aufgegeben. Ich bekenne dir die Schuld meines Lebens und die ungezählten Fehler meiner Tage. Ich bitte, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich wieder auf als dein Kind. Ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz, für die Freiheit von Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Vertrauen darauf, dass du Ja zu mir gesagt hast, antworte ich nun mit einem Ja zu dir. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Gib du mir die Kraft, stets in deiner Nähe zu bleiben und nicht zu verzagen, wenn ich in Krisen komme. Zeige mir den Platz in meiner Gemeinde und meinen Platz in deiner dennoch geliebten Welt. Zeige mir meine Gaben und Fähigkeiten, die du mir gegeben hast, damit ich sie dir zur Verfügung stelle und mich gebrauchen lasse, wo Menschen auf Hilfe warten. Mach mir dein Wort lieb und gib mir Mut, meinen Dank, meine Not und meine Bitten im Gebet stets vor dich zu bringen. Herr Jesus, verwandle du mein Leben, damit es für dich zur Freude und für den Menschen zur Hilfe wird. Das kann jeder noch in der Stille weiterbeten. Amen. Dann bleibt man.